Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Wow, voller Raum. Ich freue mich sehr, euch alle zu sehen. Ich habe es vorher schon gesagt. Und ich freue mich, dass wir in eine Life-Story gleich einsteigen dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde immer Lebensgeschichten extrem spannend. Und man kann über viele Dinge diskutieren und über vieles auch streiten, über politische Themen, über Alltagsthemen, über theologische Themen, über Glaubensthemen. Aber über eine Sache kann man nicht streiten, und das ist die Lebensgeschichte von einem Menschen. Weil das ist was, was ein Mensch erlebt hat oder durchlebt hat. Das ist eine persönliche Erfahrung. Und es ist immer eine starke Message, es ist eine starke Predigt. Jeder von uns hat eine Predigt, etwas, was er weitergeben kann. Und deswegen finde ich diese Lebensgeschichten, diese Life-Stories so stark, weil wir heute auch wieder jemanden da haben, wo gesagt hat, hey, ich habe was erlebt und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit meiner wunderbaren Frau, Zedda, darfst gerne nach vorne kommen, unser Wohnzimmer sozusagen öffnen darf. Ja, wir tun heute so, als ob wir bei uns zu Hause sind, im schönen Urbach. Weiß jemand, wo Urbach ist? Ja, 2, 3, 4, super. Ja, im schönen Urbach. Und ich freue mich sehr, dass wir die wunderbare Jenny heute bei uns zu Hause begrüßen dürfen. Komm nach vorne. Wir bauen hier ganz kurz um. So, genau, wir haben ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre hier. Mir merkt, dass ich heute für das hier zuständig war. Wenn meine Frau zuständig gewesen wäre, wäre es nur Blumen stehen und ein bisschen Deko, ja. Das ist Männerdeko, reicht, ja. Sofa sitzen, Tisch, passt. So, wir sind heute bei uns zu Hause sozusagen. Und wir freuen uns einfach, mit Jenny ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und ihr dürft einfach zuhören, ja. Also wir unterhalten uns hier und ihr dürft einfach teilhaben. Und ihr dürft gespannt sein. Von dem her freuen wir uns, dass wir jetzt starten können.
Ich freue mich auch richtig, Jenny. Und ich freue mich, dass wir heute hier zusammen sitzen können und jetzt gleich mehr von deiner Lebensgeschichte erfahren dürfen. Aber bevor wir so hineintauchen, wir kennen dich ja schon, aber für alle die, die dich noch nicht kennen, stell dich mal ganz kurz vor.
Also ich bin die Jenny. Ich bin 31 Jahre alt und vor 2 Jahren zum Glauben gekommen. Und ja, ich arbeite an der Tankstelle, bin voll glücklich dort. Ich liebe die Menschen, auch wenn die manchmal nerven. Ah ja, so halt, ja, genau.
Jenny, wenn ich jetzt so sagen darf, Jenny, aber du siehst nicht wirklich aus wie eine Jenny. Erzähl uns ein bisschen was über deine Wurzeln.
Ja, also ich bin türkisch-arabisch. Und wir sind ja eigentlich schon immer Christen gewesen. Wir waren ja nicht Moslems oder so, weil in der Türkei gibt es ja auch in Hatay christliche Türken. Und unsere Namen aber alle, auch meine Geschwister, die haben auch deutsche Namen. Also ich habe auch in der Verwandtschaft, die heißen, keine Ahnung, Danny, eine gibt es noch, Jenny, Tanja, Marcel. Also wir, weiß ich nicht, das ist so bei uns. Bei uns gibt es nicht diese typisch türkischen Namen. Wir haben schon alle diese so, ja, eigentlich voll komisch. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich heiße aber so.
Richtig gut, ich feiere das richtig.
Ich weiß, jeder, richtig, das sagt gut. Jeder und deswegen kommen die Leute auch gar nicht dazu, ja. Dass ich Türkin ja, genau. Bin. Und, ja.
Cool. Wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben?
Ich bin lebensfroh, also ich lebe voll gerne. Ich bin auch sehr einfühlsam, also sehr empathisch. Und ich bin auch sehr temperamentvoll. Ja.
Das kann man, ich glaube, das merkt man schon ein bisschen, wenn man dich ein bisschen kennenlernt. Du hast vorher gesagt Tankstelle, da muss ich kurz was dazu sagen. Ich arbeite nicht weit von deiner Tankstelle. Ja. Und es ist immer schön, wenn man dann tatsächlich mal dort zum Tanken kommt und dann vor allem, wenn der Schultag vielleicht stressig war oder irgendwas und dann kommt die Jenny und freundliches Gesicht und freut sich einfach, dich zu sehen. Also es ist wirklich, ich glaube, die Tankstelle ist beliebt, weil einfach die Leute sagen, hey, da ist jemand Freundliches, das tut gut. Also ja. Von dem her kannst du deinem Chef ruhig mal sagen, der kann dir ruhig ein bisschen mehr Gehalt geben.
Ach was, das versteht er nicht. Aber tatsächlich sind das voll viele Kunden, die kommen echt extra auch von Winterbach und so und sagen, wir kommen extra hierher, weil sie so nett sind und ihre Kollegin. Und ich freue mich auch über die, wirklich. Also ich Ja.
Die Einnahmen sind hoch, dank dir, Jenny.
Dank mir, aber ich habe nichts davon. Egal.
Was machst du gerne? Hast du Hobbys?
Nee.
Was machst du in deiner Freizeit?
Also ich habe jetzt nicht so konkrete Hobbys. Ich bin eher so frei. Ich gehe voll gern mit Freunden raus. Ich bin auch gern mit Familie. Ich gehe voll gern mit Abby Freitagskaffee trinken.
Kaffee Connect, kurz Werbung hier. Genau.
So, also ich habe jetzt nicht so, wo ich sage, ah ja, das ist mein Hobby und ich mache das jetzt jeden Tag oder so. Das kommt einfach.
Ja. Ja, so bin ich ähnlich.
Ja, ich kann mit Hobbys irgendwie, ja, bin ich nicht so.
Jenny, wir kommen zu deiner Kindheit und zu deiner Jugend. Wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Bist du mit deiner Familie aufgewachsen?
Ich bin in Welzheim groß geworden. Das ist so ein, keine Ahnung, Stadt, Dorf, wie auch immer man das nennen darf. Meine Eltern waren schon zusammen und so. Ich bin dort groß geworden und fangen wir gleich an. Ist das gerade?
Ja.
Okay, alles klar, dann erzähle ich einfach. Okay. Das war so, dass ich, meine Kindheit war jetzt nicht so einfach, weil meine Familie auch nicht so einfach war. Ich hatte einen Vater, der sich gar nicht für uns interessiert hat, nicht wirklich. Er war zwar da, aber er war auch nie da. Und als Kind war das für mich, wir sind ja drei Geschwister und so. Und ich habe schon immer gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, sage ich mal so. Also zum Beispiel, das hat schon angefangen, wo ich ganz klein war, also meine Einschulung zum Beispiel. Schon im Kindergarten sind den Erzieherinnen aufgefallen, dass ich es nie weit schaffen würde. Und ich habe diese Energie immer gespürt, das hat man auch meinen Eltern und so gesagt. Und tatsächlich war das auch so, als ich dann in die Schule gekommen bin, in der ersten Klasse, habe ich nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden. Also das war so, ich saß zwar da, aber ich war eher, also die Kinder waren mit den Lehrern beschäftigt oder im Unterricht und ich war immer, wir hatten so eine ganz große so Fenster, wo man rausgucken konnte, das war so interessant. Ich habe so viel geträumt und das ist den Lehrern aufgefallen, dass ich nicht im Unterricht da bin, sondern eher so verträumt bin, den ganzen Tag. Und auch wenn sie mir was erklären wollten, ich habe es nicht verstanden. Auch wenn was an der Tafel war oder so, ich habe es nicht verstanden. Das war so, wie wenn das nicht in meinen Kopf reingehen würde. Und das war natürlich ein Dorn im Auge von den Lehrern. Die hatten keine Geduld mit mir. Also das fing dann auch so an, dass sie dann, ich war schon so ein Dorn im Auge, dass sie gesagt haben, dieses Kind muss in die Sonderschule. Und dann ging das von Lehrer zu Lehrer weiter und in der zweiten Klasse und dann noch die dritte Klasse ist das von Lehrer zu Lehrer weitergegangen, dass ich ständig ein Dorn im Auge war. Also das haben die denen weitergegeben. Es war schon so weit gekommen, dass ein Lehrer so einen Hass auf mich hatte, dass der zu uns nach Hause gekommen ist, geklopft hat, geklingelt hat und gesagt hat, dein Kind, die muss in die Sonderschule, die kann hier nicht bleiben und solche Sachen. Und ich habe das natürlich mitgekriegt, ich habe ja immer mitgekriegt, dass irgendwas stimmt mit mir anscheinend nicht. Und auch zu Hause wurde geredet, ja, was ist mit der, warum ist sie so und warum versteht die das nicht, was hat sie denn, wieso passiert uns das immer und was hat sie? Und das hat sich voll eingeprägt. Ich dachte mir so, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und ich habe ja auch selber gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und was mich auch sehr frustriert hat, ist, dass die Lehrer mich hin und her geworfen haben eigentlich, als Kind schon. Und wenn du von allen Ecken mitkriegst, hey, irgendwie, du passt hier nicht rein, hier bist du auch nicht in Ordnung, hier ist es nicht okay, du checkst das alles nicht so, dann denkst du, du bist dumm. Auch wenn man es dir eigentlich so vermittelt, total. Und irgendwann mal war das dann auch tatsächlich so, dass ich dann in die Sonderschule gekommen bin, also in der dritten Klasse. Und auch als ich noch in der Grundschule war, war ich auch so oft krank. Ich hatte nichts, aber ich weiß, dass ich Bauchschmerzen so heftig vorgetäuscht habe, dass ich sogar ins Krankenhaus gegangen bin. Also so war das. Ich hatte Angst. Ich hatte so Angst, in die Schule zu gehen. Ich hatte Angst vor anderen Kindern. Ich hatte Angst, mit anderen Kindern zu spielen. Ich war so zurückhaltend. Also eigentlich voll eingeschüchtert. Das war eigentlich ich hatte Angst, in die Schule zu gehen. So schlimm war es, ich weiß noch. Und dadurch habe ich dann vorgetäuscht, Bauchschmerzen zu haben oder krank zu sein. Und natürlich waren meine Eltern dann verzweifelt. Was hat das Kind? Wieso hat es Bauchschmerzen und so?
Wollte ich gerade fragen, wie sind deine Eltern damit umgegangen?
Ja, meine Mama war sehr geduldig, die war immer geduldig. Aber mein Vater, der war auch verzweifelt. Also ist okay. Und irgendwann mal bin ich dann halt auf die Sonderschule gekommen. Und ich bin irgendwie, ich habe eigentlich das lange nicht akzeptiert, dass ich dorthin gegangen bin, weil ich mich so geschämt habe dafür. Aber heute bin ich irgendwie schon voll dankbar, dass ich dahin gekommen bin, weil dort sind die auf mich eingegangen. Dort wurde ich gesehen. Dort habe ich auf einmal nicht mehr so Angst gehabt, in die Schule zu gehen oder so. Das war so, auch kleinere Gruppen, kleinere Klassen. Das war voll in Ordnung. Und ich konnte auch dort voll viel den anderen helfen, die schwächer waren als ich. War ich auch eine Hilfe und die Lehrer haben mich immer gesehen und haben mich auch voll gebrauchen können. Das merke ich aber alles so. Im Nachhinein habe ich das erst. Ja, genau so.
Aber so für mich hört sich das so raus, als ob du schon in jungen Jahren so gewisse Botschaften mitbekommen hast. Was war das so für dich, was da hängen geblieben ist? Also durch die Art und Weise, wie man mit dir umgegangen ist.
Wenn man zum Beispiel mir vermittelt hat, dass ich dumm war, wollte ich nie das den anderen Menschen geben. Ich benutze das Wort dumm auch so ungern. Manchmal rutscht es mir schon raus und so. Denk mir so, also komm, aber ich möchte nicht andere Menschen zu anderen Menschen dumm sagen, vor allem zu Kindern nicht.
Also das heißt, dir hat man das Gefühl gegeben, du bist dumm, du bist vielleicht weniger wert auch so ein Stück weit dadurch oder einfach ja, nicht begabt, nicht, du kannst das alles nicht. Also es sind ja, lauter Negativbotschaften, voll, sag mal, die sich ja auch dann angehaftet haben bei dir bis hin, dass es was körperlich sogar mit dir gemacht hat letztlich.
Ja, ja, genau.
Und das hat sich dann aber geändert, eben durch diesen Schulwechsel tatsächlich?
Nee.
Oder ging es dann noch so weiter?
Das ging eigentlich schon weiter, aber dort ist es schon besser geworden. Ich hatte nicht mehr so viel Angst, obwohl ich auch trotzdem sehr ängstlich war. War es dort besser als in der Hauptschule oder in der Grundschule noch? Das ja. Also ich war auch immer, eigentlich, ich war immer schon freundlich, nett, viel, sehr einfühlsam. Also ich war nie so irgendwie eine Bedrohung für andere Kinder. Also andere haben mich immer gemocht, weil ich auch immer so, ich bin sehr empathisch. Also ich kann die Menschen einfühlen und möchte die nicht beleidigen. Das war noch nie so, dass ich das wollte.
Wie, oder hattest du Freunde, oder mit denen du reden konntest?
Ja.
Über deine, weißt du, was du nachgedacht hast, über deine Gefühle, ja, und alles Mögliche.
Ich hatte Gott sei Dank immer ein oder zwei beste Freunde, mit denen habe ich alles geteilt. Und ich war schon immer so ein Mensch, ich musste reden. Weil zu Hause konnte ich nicht reden. Meine Eltern, ich könnte nie mit Problemen zu meinen Eltern kommen. Niemals. Also ich könnte auch nie sagen, hey, das belastet mich, können wir darüber reden? Das gibt's nicht. Deswegen hatte ich immer Freundinnen oder eine beste Freundin eigentlich, mit der ich habe alles erzählt, was mich bedrückt hat, was mich... Und sie auch, also wir hatten eine sehr gute Verbindung immer, damals. Das ist auch heute noch so. Ich brauche immer jemanden zum Reden.
Ja, ist auch sehr wichtig, jemanden zu haben, mit dem man wirklich alles teilen kann.
Ja, genau.
Der auch ein offenes Ohr hat. Wie ging es dann weiter?
Ja, irgendwann mal, also noch in der Schulzeit war es auch so, dass ich, egal was es war zum Beispiel, wenn ich, wir mussten auch manchmal so Schulungen machen, wo, dass wir wissen, wo, was wir später machen würden, in so wurden wir eingeladen, also beim Arbeitsamt und so auch. Und am Ende von diesem Test gab es eine Psychologin, da sind wir dann hingegangen, da mussten wir dann so einzelne Gespräche führen, weil die dich dann so quasi gecoacht hat, wohin es für dich hingehen könnte. Die hat dann zu mir gesagt, ich sei dumm. Also wirklich, die hat gesagt, du wirst es nie weit bringen. Du bist, also die hat es so gut verpackt, aber die hat mir eigentlich voll gesagt, dass ich dumm bin und dass ich es nicht weit schaffen würde. Und so haben das so viele Menschen zu mir gesagt, wirklich, dass ich dann echt gedacht habe, Jenny, du bist dumm, du schaffst das nicht. Du, irgendwas stimmt mit dir nicht. Andere können das, aber sogar den Führerschein haben die in Frage gestellt, haben gedacht, ich würde das nicht schaffen. Den Hauptschulabschluss würde ich nicht schaffen. Ich würde nichts schaffen eigentlich. Das war, so bin ich eigentlich in die Welt, eigentlich bin ich dann so in die Welt raus. Und irgendwann mal, natürlich habe ich dann, ich konnte ja auf der Sonderschule nicht meinen Hauptschulabschluss machen, dann bin ich ja nach Schondorf zur Johann-Philipp-Palm-Schule. Und das ist ja eine Berufsschule, voll groß, also da bin ich zur BVJ dann. Und da auch, also da habe ich dann, ich habe alles gegeben, dass ich diesen Hauptschulabschluss schaffe. Den habe ich auch geschafft und ich war so stolz drauf, auch wenn es nur ein Hauptschulabschluss ist, dachte ich mir so, ich schaffe das, ich kann das und ich habe das gemacht. Auch mein mein Führerschein habe ich gemacht, also wo ich gesagt habe, nee, das ist mir egal, was andere sagen, ich will den und ich mache den. Ich bin in der Theorie, ich bin, was Theorie angeht oder so schulisch, wirklich nicht gut oder begabt. Aber das heißt nicht, dass ich die Dinge nicht schaffe. Ich brauche einfach nur länger als andere. Und das haben die Leute einfach nicht verstanden, dass ich Zeit brauche. Und ich bin auch heute noch so. Ich brauche meine Zeit. Und ich habe das alles mit der Zeit geschafft, in meinem Tempo. Aber ich habe es gemacht, alles. Und dann habe ich auch meine Ausbildung gemacht. Und meine Ausbildung war so schwer. Aber ich habe gesagt, ich mache das und ich habe es gemacht, durchgezogen.
Voll gut, Jenny. Ja. Mega.
Also ich habe mich da, auch wenn ich jetzt meine Eltern oder so nicht viel von der Sache oder von mir oder wie auch immer gehalten haben, es war mir egal. Letztendlich hatte ich so einen Kampfgeist und der ist immer noch da und der ist nie irgendwie weggegangen. Ich wusste ganz genau, ich kann das und ich habe es auch gemacht. Mhm. Und ich habe es dann gemacht, einfach egal was es war, ich habe es gemacht.
Richtig gut, dein Ehrgeiz hat dich vorangebracht. Richtig
voll gut. Voll, das hat auch meinen Charakter voll geformt, allgemein die Erlebnisse und so.
Und mich macht das echt ein bisschen sprachlos, also Worte haben ja echt mega Macht. Ja. Was das mit einem Menschen machen kann, ist echt, da muss man echt vorsichtig sein mit Worten.
Mhm. Da gebe ich dir voll recht.
Warst du in dem Zeitraum gläubig oder?
Nee, ich bin erst vor 2 Jahren zum Glauben gekommen, aber frag ruhig.
Wie sah das dann aus oder was war dann der Moment, wo du gesagt hast, jetzt reicht's und jetzt brauche ich?
Also bis dahin war ein langer Weg. Ich habe ja noch meine Ausbildung gemacht und da war ich ja 21 oder 20, 19 sogar. Und also das war so, ich bin ja erst mit 29 zum Glauben gekommen, also voll spät eigentlich. Aber das war diese Zeit bis dahin. Diese Zeit hat mich so geprägt und die hat mich eigentlich zu Jesus voll geschubst. Durch meine Sünden bin ich voll zu Jesus gekommen. Also das war so, ich habe dann auch alleine gelebt mit meiner Schwester in der Ausbildungszeit in Fellbach. Und ab 19 hat mein Leben voll angefangen. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich möchte nicht mehr mit meinem Papa zusammenleben. Ich möchte den nicht mehr. Ich möchte ihn nicht haben. Ich möchte in meinem Leben diese Person nicht haben, weil der nur... Oh, das war so schlimm mit ihm, wirklich auch in der Kindheit... Weil ich so langsam war, hat mein Vater das nicht, ich war in der 2. Klasse oder so, und er hat auf uns aufpassen müssen, morgens hat er nach uns gucken müssen, und weil er keinen Bock hatte oder so, und ich war halt im Bad und ich habe halt gerade noch so meine Haare gekämmt und ich bin so ein langsames Kind gewesen. So. Und dann hat mein Vater so keine Geduld mit mir gehabt, dass er mich dann von den Haaren gepackt hat und mich auf den Boden geschmissen hat. Also das hat so viel mit mir gemacht, also das war wirklich schlimm. Also, weißt du, nicht nur das, auch voll viele andere Sachen, auch so in meiner Teenie-Zeit war das auch so, dass meine Mutter so an den Grenzen gekommen ist, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Und sie hat es eigentlich auch gemacht. Das war so ein... Also Familienstreit, und ich war aber nicht zu Hause und ich habe dann meinen Bruder so rausrennen sehen und ich habe dann gewusst, irgendwas stimmt da nicht. Da bin ich nach Hause und ich bin eh schon so mit voller Angst aufgewachsen, weil ich hatte immer Angst um meine Mutter. Ich hatte Angst vor meinem Schatten. Also ich hatte vor allem Angst. Ich war so ein ängstliches Kind und ich hatte mit Verlustängste zu kämpfen, und mein größter Verlustangst war meine Mutter. Ich hatte Angst, dass sie jemals weggehen würde, abhauen würde, uns verlassen würde, sterben würde. Wenn sie einkaufen gegangen ist, habe ich vom Fenster geguckt und habe gewartet, bis sie hoffentlich wiederkommt, dass ihr ja nichts passiert, weil das war mein einziger Halt, meine Mutter. Weil so viel, wie mein Vater zerstört hat, hat meine Mutter gut gemacht. Und sie war die Person, die uns Kinder diese Liebe gegeben hat, die unser Vater... Da, wo mein Vater total versagt hat. Und diese Angst hat mich so geprägt, weil ich kann diese Angst nicht erklären. Diese Angst, das kann ich nicht erklären, das war so schlimm. Und irgendwann mal hat dann versucht, meine Mutter das Leben sich zu nehmen. Also sie hat wirklich ihre Adern hat sie da aufgeritzt. Also wirklich, das war offen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe das gesehen. Da war ich, glaube ich, 13. Und wo ich das gesehen habe, dass sie da so, dass die da so sitzt und ihre Hand so hält, Ich habe gedacht, ich sterbe, weil ich habe gedacht, jetzt ist vorbei. Aber Gott sei Dank hat die das gar nicht so richtig hingekriegt, dass das nicht durchgegangen ist. Und dann haben wir sie auch gleich zum Arzt gebracht und so. Und das hat ganz viel kaputt gemacht mit mir. Aber ich habe tatsächlich das dann, dieses Trauma habe ich so verdrängt, dass ich erst so in letzter Zeit kommt mir das wieder so. Ich habe das voll vergessen, dass diese Sache eigentlich passiert war. Und auch so, ja, genau. Und als ich dann 19 war und gesagt habe, ich gehe von meinem Papa weg, weil ich will das nicht mehr und ich mag nicht mehr mit ihm, ich fühle mich mit ihm nicht wohl, ich fühle mich mit seinen Blicken nicht wohl, ich fühle mich in seiner Gegenwart nicht wohl, ich will einfach diese Person nicht in meinem Leben haben. Und als ich schon an so einem Alter war, wo ich selber entscheiden konnte und irgendwo Macht hatte, nicht mehr so jung zu sein und machtlos zu sein, sondern hey, ich war 19, ich hatte meinen Führerschein, meine Schwester war alleine, schon hat allein gelebt, dann dachte ich mir so, hey, dich hält nichts mehr, du kannst jetzt machen und tun. Und dann habe ich angefangen, für mich selber zu entscheiden. Niemand konnte mir mehr was sagen. Ich war mein eigener Chef sozusagen. Also ich hab gelebt, wie ich wollte. Niemand ist mir in die Quere gekommen. Und wenn mir jemand in die Quere gekommen ist, der hat was zu hören bekommen. Und der ist dann wirklich eingeknickt und wieder gegangen. Ich habe mich mit meinem Onkel angelegt, weil der mir zwei falsche Sachen gesagt hat. Ich habe den zerstört. Der ist am nächsten Tag angekrochen, wieder hergekommen. So hart war ich, weil ich gesagt habe, so und jetzt nicht mehr. Ihr habt lange genug meine Familie, meine Mutter kaputt gemacht, uns kaputt gemacht. Und jetzt... Keiner kommt mehr in die Quere und das habe ich sowas von durchgezogen. Ich war richtig gut dabei. Ich habe mich geschützt. Ich war einerseits war ich so liebevoll und andererseits war ich auch so hasserfüllt und ich habe die Menschen zerstört, die mir in die Quere gekommen sind, weil ich gesagt habe, jetzt nicht mehr, weil meine Mutter steht jetzt unter meinem Schutz. Früher war ich jung, die konnten machen, was sie wollten mit mir. Heute bin ich alt genug, selber zu entscheiden und selber zu machen und das habe ich gemacht.
Auch aus Selbstschutz dann eigentlich,
voll
oder?
Voll aus Selbstschutz. Weil ich konnte das nicht mehr sehen, wie meine Mutter ständig unter meinem Vater, seiner Familie so gelitten hat. Das reicht. Vor allem unter meinem Vater, seine Worte. Ich habe so viel gehört, so viel durchgemacht und mitgemacht. Diese Verzweiflung in meiner Mutter, ihrer Stimme. Was die gemacht hat, wie die sich eingesetzt hat und wie mein Vater auf uns eigentlich wortwörtlich geschissen hat, hat so viel mit mir ausgemacht und habe ich mir gesagt, nee, jetzt nicht. Und dann habe ich wirklich meine Mutter angefangen zu schützen und mich selbst. Mein Vater, der konnte nichts mehr sagen. Und ich war natürlich ein Dorn im Auge. Ein Dorn im Auge von der Familie, von meinem Vater. Aber das war mir so egal.
Wie hat dein Papa reagiert, als deine Mama das Leben sich nehmen wollte?
Das war für uns alle so ein Schock. Das war so, mein Vater kann mit nichts umgehen. Der ist so schwach. Also der konnte mit nichts umgehen. Das Einzige, mit was der umgehen konnte, war Alkohol, Automat und Zigaretten. Und immer wenn Probleme, weil mein Vater war ja eh nie zu Hause, der war immer in seinem Café und dort hat er das ganze Geld verzockt. Das war so, der kam dann und der kam rein und ich war am Weinen und mein Bruder war auch voll, keine Ahnung, die hatten sich gestritten und mein Vater war so voll verzweifelt. Der war überfordert. Der saß dann schon da, aber ich kann mich nicht erinnern, ich weiß noch, dass er nichts gesagt hat. Er war selber sehr überfordert mit der Situation. Und wir alle, ich habe gedacht, ich verliere jetzt meine Mutter, mein Leben geht jetzt zu Ende, weil ohne meine Mutter bin ich nichts. Das war mein einziger Halt, wenn die auch noch geht, dann weiß ich nicht, was mit mir passiert wäre.
Wie war der Zusammenhalt mit deiner Schwester?
Gut eigentlich, also mit meinem Bruder war immer so, ja, er war ziemlich schwierig, ähnelt sehr meinem Vater und so, das hat ihn auch sehr geprägt, aber mit meiner Schwester war es eigentlich voll gut. Ja, es ist eigentlich... Ja, sie hat immer auf mich aufgepasst und so, sie war auch immer für mich da. Auch wenn, als wir zusammen alleine dann gelebt haben, hat sie immer nach mir geschaut.
Du hast schon ein bisschen reingenommen, jetzt in deine Jugendzeit, Beziehung auch zu deinem Papa, ganz arg prägend, dann auch dieses, wo du gesagt hast, der Punkt, jetzt ging mein Leben los. Du hast schon gesagt, es hat sich ein bisschen was verändert, auch wie du dich gefühlt hast, nicht mehr schwach, sondern auf einmal stark. Nimm uns noch mal ein bisschen rein in den Prozess bis hin zu dem Punkt, wo du gesagt hast, da hat sich dann wieder radikal was geändert mit 29 dann.
Ja.
Also gib uns da noch mal kurz die Zusammenfassung davon, okay, damit wir verstehen, okay, wie kam es dann zu diesem Wendepunkt?
Okay, mache ich, aber da muss ich noch ein kleines bisschen was erzählen, dann kann ich. Also das war so, als ich dann angefangen habe zu leben und nach mir zu schauen, war das dann auch so, dass ich schon auch viel Kontakt mit Männern hatte. Und natürlich habe ich mich auch körperlich hingegeben, weil es halt so war. Und ich habe versucht, Beziehungen zu führen, also mit einem Mann. Es hat aber nie funktioniert, weil irgendwas war mit mir nicht in Ordnung. Und das hat viel mit mir auch gemacht, weil ich gedacht habe, Jenny, mit dir stimmt irgendwas nicht. Beziehungstechnisch, auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Mann körperlich etwas hatte, war das ganz schlimm. Ich hatte danach, das war so, irgendwas stimmt mit mir nicht. Wenn ich das gemacht habe, danach bin ich mir so dreckig vorgekommen. Ich habe mir gedacht, Jenny, du sündigst voll. Oh Gott, was ist mit dir? Und ich habe an einen Gott immer schon geglaubt. Ich habe auch immer abends gebetet, keine Ahnung. Dieser Gott war auch Allah. Also er war halt, ich habe zu einem Gott gebetet, aber ich weiß auch nicht letztendlich zu wem. Und ich habe dann gedacht, ich habe, also durch diese Sünde, also mit dem, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Mann körperlich, also war das so, dass ich ganz genau wusste, und vor allem in unserer Kultur ist das eine voll die Sünde, du kannst nicht sowas machen, du bist dann voll verruft oder so. Und ich wusste ganz genau, das stimmt nicht. Ich kann das nicht machen, da passt was nicht. Aber ich mach's trotzdem. Aber warum? Also das war so, ich war so gefangen in dieser Sünde, aber ich wollte auch da raus, hab's aber nicht geschafft. Und diese innere Leere, die ist immer größer geworden. Ich habe in dieser Zeit so Angst vorm Tod gehabt. Ich durfte nicht sterben, weil ich nicht wusste, wohin es mit mir geht. Ich wusste, dass ich nicht imstande war, zu Gott zu kommen. Das wusste ich. Ich wusste, dass ich eigentlich in die verkehrte Richtung gehen würde, aber ich wusste nicht, wie ich es zu Gott schaffen würde. Und ich wusste nicht mal, dass es einen Weg gibt, zu ihm zu kommen. Diese Leere, du weißt nichts, du hast keine Ahnung. Du denkst einfach so, okay, ich lebe, aber für was? Dieser Sinn im Leben hat mir so gefehlt. Und diese Männersache, die hat mich so geprägt, weil ich versucht habe, immer wieder eine Beziehung zu führen. Und ich dachte mir so, du bist beziehungsunfähig. Ich habe mit meinen Freunden mich unterhalten und habe gesagt, Leute, mit mir passiert was. Wenn ich das mache, ist irgendwas mit mir. Und die haben gesagt, und da habe ich gesagt, ist es bei euch so? Nö, nichts. Junge, bei allen war was in Ordnung, nur mit mir nicht. Und ich dachte mir so, okay, Jenny, mit dir stimmt was nicht. Du wirst niemals heiraten können. Du wirst nie irgendwas schaffen können, und diese Angst wurde immer größer. Ich bin rausgegangen, ich habe Partys gemacht, also ich war so viel feiern in meinem Leben, also ich habe getrunken, ich habe voll viel geflirtet, also ich war immer im Mittelpunkt und das habe ich voll genossen, vor allem bei Männern. Und das war so, keine Ahnung, was ich mir gesucht habe oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall so, dass diese Angst in mir so groß geworden ist, und diese Leere, die war so groß, dass die mich aufgefressen hat. Wenn ich in der Nacht aufgewacht bin, mal aufs Klo musste oder einfach aufgewacht bin, weil ich nicht schlafen konnte, dachte ich mir so, Jenny, du wirst bald sterben, das ist dir schon bewusst, gell? Wohin gehst du dann? Was machst du dann? Ich kann nicht in die Hölle gehen, das will ich nicht, also wirklich so. Und dann habe ich meine muslimische Freundin gefragt, ich so, hey, was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Ja, wir gehen zuerst in die Hölle, da sitzen wir unsere Sünde ab und dann werden wir rein und kommen zu Gott. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, ich will nicht mal für eine Minute in die Hölle, ich kann nicht, ich will nicht. Also ich war in Panik, ich war verloren, ich war nicht mehr ich. Ich habe aber getan, was ich wollte, aber diese Leere, die hat mich voll aufgefressen. Irgendwann mal in dieser Zeit habe ich voll gesündigt. Also ich war mit einem Mann eigentlich, wieder hatte ich Kontakt, und meine Cousine hatte Geburtstag und ich bin dann zu ihr hingegangen. Mit ihr war ich auch sehr dicke. Wir haben uns auch alles erzählt. Sie wusste alles über mein Leben und sie wusste auch mit meinen Ängsten, mit was ich zu kämpfen hatte. Und dann bin ich zu ihr gefahren, weil ich ja zum Geburtstag, und dann habe ich ein paar Tage bei ihr geschlafen, und beim ersten Abend, da bin ich, bevor ich zu ihr hingegangen bin, war ich mit ihm unterwegs. Und ich hatte gesündigt und das hat auch wieder was mit mir ausgemacht. Und ich wollte immer irgendwie diese Bestätigung, indem ich es gemacht habe, wollte ich mir selber bestätigen, dass mit mir alles in Ordnung ist. Aber das Gegenteil kam jedes Mal dabei heraus. Dann ging ich zu meiner Cousine nach Ulm und dann saßen wir im Bett. Wir wollten schlafen gehen und da haben wir immer so viel geredet. Und da habe ich gesagt, Vanessa, ich so, guck mal, so und so sieht's aus, ich habe wieder gesündigt, mir geht's so scheiße. Und dann habe ich auch wieder angefangen zu weinen und gesagt, hey, mir geht's nicht gut, was ist mit mir und ich kann das nicht mehr und irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann, und sie hatte die Bibel in der Hand, meine Cousine Vanessa. Also die sagt so, du Jenny, die nimmt die Bibel in die Hand. Es war neben ihr auf dem Bett und dann sagte sie zu mir, du Jenny, guck mal, ich habe hier die Bibel. Und weißt du, wir haben einen Gott, der uns vergibt. Und ich habe sie angeguckt und ich dachte mir so, Vanessa, ist das dein Ernst? Hast du gerade echt eine Bibel in der... Spinnst du jetzt? Gehörst du jetzt auch noch zur Sekte? Ich so, Vanessa, dein Ernst, mach das Ding weg. Spinnst du jetzt? Bist du jetzt komplett verrückt? Ich habe sie so angeguckt. Die so, nein, Jenny, wirklich nicht. Die so, Jesus, hat sie hat zu mir gesagt, such nach Jesus. Und ich habe sie angeguckt und die so, Jesus kann uns vergeben, Gott vergibt uns alles. Und ich dachte mir so, die eine Sünde wird er mich nicht vergeben. Also die Sünde mit den Männern. Und dann dachte ich mir so, das habe ich voll angezweifelt. Egal, wir sind auf jeden Fall schlafen gegangen und so. Irgendwann nach ein paar Tagen bin ich nach Hause. Und dann hat sie mir dieses erste TikTok-Video geschickt von Glaubensgeschwister, die über Jesus erzählen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der den Vater sieht, hat mich gesehen. Also diese Verse und auf einmal diese und mit dem, wenn du das erste TikTok-Video von so Glaubensgeschwister anguckst und auch das, dir das gefällt, dann kommt ja das nächste. Und auf einmal war meine For You-Page voll mit Jesus. Und ich habe gesucht. Ich habe angefangen zu suchen. Ja, ich habe angefangen zu suchen, unbewusst. Also wer anklopft, macht, dem wird aufgetan und wer mir wurde erklärt, wer Jesus ist und ich habe so 5 Wochen oder so unbewusst nach Jesus gesucht. Also ich habe, mir haben die Verse so zugesprochen, das war so zu erkennen, wer Jesus ist, war für mich so voll was Neues, weil ich Jesus immer für einen Prophet gehalten habe und ich immer gesagt habe, was soll ich mit Jesus? Ich brauche Gott. Ich brauche keinen Prophet, ich brauche Gott. Und auf einmal war da TikTok, wo mir erklärt hat, wer Jesus ist. Nur aber auch durch meine Cousine so. Und dann, ich habe gesucht und gesucht, aber ich habe es nur verstanden eigentlich. Und ich habe immer wieder bei TikTok, und ich hasse TikTok eigentlich, aber das war so interessant, weil da Jesus war. Aber in dieser Zeit, wo ich noch quasi Jesus gesucht habe oder noch auf der Suche war, in dieser Zeit habe ich auch voll gesündigt. Also ich hatte immer noch diesen Kontakt zu ihm. Und ich bin dahin gegangen, aber nebenbei habe ich auch nach Jesus gesucht. Also das war so. Und dann, als ich dann schon so viel Information hatte über Jesus und über Gott, dass ich gesagt habe, auf einmal war ich so bereit. Ich kann das dir nicht erklären. Ich hatte schon so viel Information, dass ich damit was anfangen konnte, aber nur, weil Gott es getan hat, nicht, weil ich so gut war. Und dann habe ich am Abend zu Hause Passions Christi angeschaut. Und dann habe ich so das angeguckt und dann habe ich wieder so, und ich habe voll verstanden, was Jesus da sagt. Und ich dachte mir so, wow und so. Und am Ende, und natürlich hat mir das auch wehgetan, dass Jesus da gekreuzigt worden ist, aber ich habe verstanden, um was es ging. Ich habe verstanden. Und dann saß ich da auf meinem Bett und ich habe das Passions Christi angeguckt, okay? Und am Ende von diesem Passions Christi kam ein Übergabegebet und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Aber der Mann hat gesagt, wenn du dein Leben Jesus geben möchtest und so, dann sprich diese Worte nach. Und ich war so bereit. Ich saß auf meinem Bett, es war abends, ich wollte eigentlich schlafen gehen. Aber ich war so bereit. Verstehst du das? Es war einfach, das war an dem Tag, hätte es sein müssen und so ist gekommen. Und dann saß ich auf meinem Bett und ich habe die Worte so wahrhaftig gesagt. Also ich habe das wahr von Herzen gesagt. Und dann habe ich diesen Übergabegebet gesagt. Und dann sitze ich so auf meinem Bett, gell? Ich sitze so auf meinem Bett. Und dann war das so, dass auf einmal, also ich saß auf meinem Bett und ich habe dieses Übergabegebet gesagt, okay? Und dann habe ich gemerkt, dass ich auf einmal aufgewacht bin. Auf meinem Bett wache ich auf. Ich bin aufgewacht. Und dann saß ich so da und dann war es geschehen. Ich habe Jesus auf einmal erkannt. Ich habe schon verstanden, wer er ist, aber ich hatte ihn noch nicht erkannt. Und ich habe ihn, das ist so wie auf einmal, du bist sehr da, okay? Aber wenn eine demenzkranke Person ihr Kind auf einmal nicht mehr erkennt und auf einmal kommt dieses plötzliche Ding und es erkennt sein Kind wieder und es weiß es, hey Seda, du bist ja, weißt du, was ich meine, so, das ist so, auf einmal erkenne ich, dass du es bist, du bist es ja so, Seda, und so war das auch mit Jesus, auf einmal war ich so, ich war dann so erwacht und dann war ich so, und dann saß ich auf meinem Bett und ich weiß es noch genau und ich habe so meine Hand vor dem Mund gehabt, ich so, Jesus, wo warst du die ganze Zeit? Du, wirklich, ich habe laut mit ihm geredet. Er war nicht vor mir oder so, aber ich habe das im Geiste gehabt. Ich so, du hast mir so gefehlt. Wo warst du die ganze Zeit? Du hast mir voll in meinem Leben gefehlt. Ich so, boah, Jesus. So, ich so, du hast mir so gefehlt. Und ich war irgendwie in dem Moment auch so ein bisschen sauer. Nicht, weil ich sauer auf ihn war, aber so, wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Warum bist du nicht früher gekommen? Aber ich habe das erst da erkannt, auf meinem Bett bin ich aufgewacht und das war's. Und ich war dann so, aber ich bin danach einfach schlafen gegangen. So, als wäre nichts gewesen, aber ich wusste, aber es, ich habe das gespürt. Etwas ist geschehen, das habe ich gespürt, dieses Aufwachen, was so, ich bin so aufgewacht. Und dann bin ich aber auch, ich habe dann gebetet und dann bin ich ins Bett gegangen, aber ich wusste, jetzt irgendwas war, es war so, es war. Es ist passiert, was auch immer es war, aber es ist passiert, Jesus ist passiert. Und auf jeden Fall, am nächsten Tag und so die nächste Zeit, war ich so wie im siebten Himmel. Ich war so, ich war einfach erlöst. Das war's. Und dann, und so nach 2 Wochen oder so, habe ich gemerkt, dass diese Angst vor dem Tod weg war. Ich habe keine Angst mehr gehabt, weil ich diese Leere, die in mir war, die ich mein Leben lang mit mir getragen habe, wie ein Koffer oder ein Rucksack ständig auf mir, war weg. Das war weg. Auf einmal war es so, und ich hatte so, ich meine, in meinem Leben, ich habe voll viel gezweifelt, ich hatte immer gedacht, Jenny, wirst du dich ändern? Wirst du eine Beziehung führen können? Willst du dich überhaupt raffen? Du bist von einer Bar zur nächsten, bist du in Clubs, du willst raus, du raffst dich nicht. Wie wird das? Ich habe an mir gezweifelt, wie nochmal was. Und durch Jesus habe ich mich beruhigt. Ich wollte nicht mehr raus. Ich meine, ich gehe gerne raus, ich gehe gerne mit Freunden raus, wir trinken einen Cocktail oder so, aber es ist nicht mehr wie damals. Ich gehe nicht mehr wirklich raus, es ist so keine Shisha-Bars mehr. Auch ab und an gehe ich gerne, das macht mir schon Spaß, aber das ist nicht mehr wie früher. Jesus hat mich voll verändert. Ich habe keinen Drang mehr, in Clubs zu gehen. Ich habe keinen Drang mehr, mit Männern diese Sachen zu machen. Ich habe keinen Drang mehr, diese Sachen zu machen, die ich davor gemacht habe und ich gedacht habe, das wird nie sich ändern. Und danach war das geschehen und danach habe ich gemerkt, wie ich mich beruhigt habe, auch so mein Hass oder dieses Temperament, mich ständig beschützen zu müssen, das hat sich gelegt. Ja, und das legt sich immer noch.
Wow, Jenny, ehrlich.
Ja.
Ich muss mich kurz raffen, dass ich hier nicht gleich.
Ja, nee, also so war es wirklich.
Mega. Einfach Hammer zu sehen, wie Jesus so ab dem Zeitpunkt dein Leben komplett einfach so verändert hat. Und es berührt mich so sehr, weil, das ist mir einfach auch das, was ich mir wünsche für ganz viele Menschen, dass sie auch das so, dass sie das so erleben, einfach das Leben mit Jesus.
Ja, das wünsche ich auch.
Jesus hat von Anfang an in deinem Leben hat er angeklopft und er hat gesagt, ich Jenny, weiß. Ich bin da.
Ja, ich habe dieses Anklopfen, sehe ich jetzt voll. Und ich denke mir so, Gott war immer da, aber du hast ihn nicht gesehen. Du warst viel zu verzweifelt.
Ja, und er hat dir seine Hand gereicht.
Voll.
In dem tiefsten Loch, wo du warst, er hat dir seine Hand gereicht. Und du hast deine Hand ihm gegeben.
Ja,
Hammer,
voll.
Du hast, ja.
Ja, wirklich, ja, es ist so. Es ist wirklich, also ich habe gedacht, ich komme nicht mehr raus. Ich habe gedacht, für was lebe ich? Ich will sterben. Ich kann aber nicht sterben, weil ich Angst habe vor dem Tod. Ja. Und das alles hat er mir genommen. Und diese und ich erinnere mich gerne an diese Angst zurück, weil ich dann sehe, was Jesus gemacht hat. Und ich möchte das nicht vergessen. Ich will es nicht vergessen, weil es ist mein Leben und es ist ein Teil von mir. Und ich weiß, was Gott, und wenn Gott das gemacht hat bei mir, diese Angst, und ich war so ängstlich, dann wird er das bei jedem auch machen.
Ja, Amen.
Ja. Amen, wirklich.
Ja. Wie gehen deine Eltern oder deine Mama damit um? Ist sie auch gläubig, oder?
Nee. Also, wir sind ja Christen, deswegen war nie ein Problem, jetzt gläubig zu werden. Die verstehen den Unterschied nicht. Aber ich verstehe das, dass sie das nicht verstehen, weil ich habe es auch nicht verstanden. Und ja, sie verstehen mich nicht. Aber meine Mutter versucht ja, oder meine Geschwister, ich erkläre es denen. Aber ich merke einfach, dass das so... Aber das wird. Ich bin mir sicher, dass das wird.
Wir freuen sie auf jeden Fall, an den türkischen Abenden zu sehen.
Ja.
Und dass sie da immer mitkommt.
Ich weiß nicht, aber ich bin mir sicher, dass meine Mutter eines Tages wirklich zum Glauben finden wird. Ich bete dafür. Ja. Das wird.
Da wollen wir dran glauben, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ja. Vielen Dank, Jenny, dass du uns mit reingenommen hast.
Gerne.
In deine persönliche Lebensgeschichte.
Danke, dass ich wirklich erzählen durfte.
Richtig, richtig gut. Gibt es einen Vers, wo du mit uns teilen möchtest, wo du uns mitgeben möchtest, wo dir am Herzen liegt?
Ja, da wo Jesus spricht und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Amen. Dieser Vers hat eigentlich mein Leben verändert. Durch diesen Vers bin ich größtenteils zu Jesus gekommen, weil ich erkannt habe, dass nur Jesus der Weg ist, dass ich überhaupt zum Vater gelangen kann. Ich wusste, es gibt einen Vater, ich wusste es, aber ich wusste nicht, dass dieser Weg durch Jesus ist. Und dieser Vers, der hat alles verändert und es ist so. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und das sagt er und er meint es so. Das ist das, was ich voll mitgeben kann.
Ich finde es so spannend, weil dieser Vers ist ein Vers, der natürlich viel zitiert ist, den viele auch kennen, aber für dein Leben angewandt. Es ist so krass, weil es wurde so viel Lügen in dein Leben gepflanzt und Jesus kam mit der Wahrheit. Du warst auf der Suche nach einem Weg und auf einmal kam Jesus und sagt, hey, hier ist der Weg, ich bin der Weg.
Ja? Ja.
Und auch das Leben, du hast gesagt, alles war leer, es war dunkel, ich habe nicht gelebt. Ja, und deswegen auch so biblisch gesehen ist es ja so, zum Leben lebendig wird der Geist eigentlich erst durch Jesus Christus.
Ja,
und
genau.
Du hast das Leben durch ihn eigentlich entdeckt. Das heißt, diese drei Dinge, diese drei Wahrheiten hast du so krass erleben dürfen.
Ja.
Und das finde ich so heftig, dass ich Gänsehaut bekomme, weil ich denke so, den Vers, ja, oft hört man den und jetzt auf dein Leben projiziert, ist so mächtig.
Ja.
Und ich finde es so krass, was Gott alles getan hat, einfach. Und wie viel wahrscheinlich Heilung ja auch reinkam in so viele Bereiche und wahrscheinlich immer noch der Prozess ja auch fortläuft. Aber es ist ein wunderbares Beispiel auch, wenn man Leuten erklären möchte, hey, was passiert, wenn es in Korinther heißt, dass wir eine neue Schöpfung durch Jesus sind, dass das ein neue Mensch geboren wird eigentlich. Ja, das Alte ist vergangen, das Neue ist entstanden, das, was wir auch nachher in der Taufe feiern.
Mhm.
Aber in deinem Beispiel sieht man es so wunderbar, wie Jesus was verändern kann und wie du ein neuer Mensch wirst. Und natürlich verändert sich im ersten Moment schon manchmal ganz viel, wie bei dir.
Es ist bei mir was echt so, ja.
Aber trotzdem ist es auch ein Prozess.
Genau.
Und wo man jetzt auch merkt, ja, dieser Prozess auch der Heiligung, Jesus immer ähnlicher zu werden, dauert einfach an. Und es ist eine spannende Reise, ein spannender Weg. Es ist sicherlich auch immer wieder herausfordernd, immer wieder auch, dass Kämpfe da sind in verschiedensten Bereichen, aber wie man einfach auch spürt, hey, Jesus ist an meiner Seite und er führt und leitet mich.
Genau.
Und das finde ich so ein starkes Beispiel und deswegen meine ich auch, diese Life-Stories sind so kraftvoll, weil biblische Wahrheiten einfach so lebendig werden.
Ja. Ja, das hört sich zwar alles so schön und gut an, aber ich merke schon, dass ich habe so viel zu kämpfen immer noch, also mit Jesus zusammen. Und ich merke auch so oft, manchmal zweifle ich und denke mir so, Jenny, du bist ein Christ, du kannst schon nicht einfach sowas machen. Und ich bin dann so böse manchmal, dann denke ich mir so, und da muss ich auch voll lernen. Aber ich merke, das ist manchmal dieser Schutzmechanismus, was ich von meiner Vergangenheit noch habe und so.
Das ist aber auch ganz normal. Und dieser, ja. Das Schöne ist, dass Jesus Hand in Hand mit uns in diesen Prozess
ja,
geht.
Genau.
Und dass er Step by Step Dinge auch im Leben verändert. Und das wirst du weiterhin auch erleben. Und ich kann dir nur zusagen, Gott hat dich so mächtig begabt und hat so viel in dich hineingelegt. Und das, was früher ausgesprochen wurde, kannst du absolut als Lügen abstempeln.
Das sind auch Lügen. Heute weiß ich es.
Und da ist so viel Energie, so viel Potenzial. Ja, und Gott hat so mächtig was mit dir vor. Und ich glaube, das haben alle, die das heute dich kennengelernt haben, gehört haben, die merken das. Und da gibt es keinen Zweifel daran. Mhm. Und du darfst gespannt sein auf das, was Gott einfach noch die nächsten Zeit vorbereitet hat. Und geh mutig voran, so wie wir es heute gesungen haben. Und hab gute Gemeinschaft, die ist, machst du ja sowieso schon, aber einfach auch mit Brüdern und Schwestern unterwegs zu sein, ist, glaube ich, ganz arg wichtig und ganz toll. Und deswegen vielen, vielen Dank. Und als letzten Abschluss, was ist deine Herzensbotschaft? Wenn du jetzt zu all den Menschen sprechen könntest und jeder hört dir zu, was würdest du denen gern mitgeben?
Ich würde eigentlich, wenn ich auch immer von Jesus erzähle und so, sage ich immer, hey, Jesus liebt dich. Also weil ich finde, Liebe ist das, was die Menschen am meisten brauchen. Und wenn ich habe gemerkt, wenn man sagt, Jesus liebt dich, dann sind die auf einmal so, Jesus liebt mich. Also so ich, so wer bin ich denn schon? Und ich finde immer, also... Ich kann das nicht so genau sagen, das kommt mir immer von Herzen, aber ich sage voll gern den Menschen, dass Jesus sie so liebt, dass wenn er nochmal sterben müsste, nur für diese eine Person, dass er nochmal ans Kreuz gehen würde, nur für diese Person. Und dass die Person nicht verloren ist, weil die meisten Menschen sind es. Auch wenn sie es nicht denken, aber genau so halt. Amen.
Amen, da gibt es nichts hinzuzufügen. Jenny, vielen, vielen Dank.
Danke. Danke.
Ja. Was für eine Lebensgeschichte. Ich bin immer noch ganz geflasht, weil ich höre das tatsächlich auch, so wie ihr wahrscheinlich zum ersten Mal. Und es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Es war jetzt eine Kurzfassung. Und ich glaube, wir werden Jenny noch öfters hoffentlich hören und ihr dürft sie gerne auch fragen und persönlich ansprechen nachher. Und ich würde sagen, bevor ich an unseren Pastor Ned übergebe, möchten wir einfach noch für dich beten, wenn es in Ordnung ist einfach. Herr Jesus, wir preisen dich so sehr für das, was du in Jennys Leben getan hast. Es ist ein absolutes Wunder zu sehen, wie du sie gerufen hast von eigentlich früh an. Und wie du eine Leidenschaft hattest auch schon für Jenny und gesagt hast, hey, das ist eigentlich mein geliebtes Geschöpf und auch mein Kind. Und ich wünsche mir so sehr, diese Gemeinschaft zu haben mit ihr. Und dass es viele Umwege und viele, viele Täler gebraucht hat, und dass sie dich erkennen durfte. Aber du hast dich ihr gezeigt und sie hat endlich erkennen. Und hey, Jesus, da bist du. Und es ist so, so stark und so kraftvoll. Und wir preisen dich dafür. Wir danken dir dafür, dass du sie eigentlich wirklich gerettet hast. Und dass du noch so viel mit ihr vorhast, Jesus. Und ich bete wirklich, dass du sie mit deinem Heiligen Geist immer wieder neu und mächtig erfüllst, dass sie diese Kraft von dir, diesen Frieden und diese Freude immer stärker spüren darf, immer mehr spüren darf und dass sie immer mehr merken darf, wie sie geborgen ist, wie sie geliebt ist, wie sie begabt ist in dir, Jesus. Und dass du ihre Identität bist und ihren Wert ihr schenkst und diese Liebe, nach der sie sich immer gesehnt hat. Herr, ich bitte dich wirklich, dass du Jenny führst und leitest auf den nächsten Schritten, auf ihrem Lebensweg, auf diesem Weg, dir ähnlicher zu werden, auch Dinge vielleicht noch zu bewältigen, zu bearbeiten, die in der Vergangenheit waren. Ich bete, dass du immer mehr auch all die Lügen durch Wahrheit ersetzt und dass du immer mehr deinen Frieden, deine Freude und deine Heilung in ihrem Leben zum Vorschein kommen lässt und dass das überschwappt, so wie wir es heute schon gemerkt haben, diese Liebe von dir überschwappt auf ihre Familie, auf ihren Freunde, auf ihre Verwandtschaft und dass noch mehr Menschen spüren dürfen, was da für eine Kraft drin liegt, für eine Freiheit, für eine Freude, für eine Perspektive und für eine Hoffnung und dass möglichst viele auch durch Jennys Leben, durch diese Demut, wo sie auch dir folgen möchte und es weitergeben möchte, dich groß machen möchte, dass noch mehr Menschen erleben dürfen, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Wir preisen dich und wir danken dir und wir segnen Jenny in deinem Namen. Amen.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.